meine Meinung hin zum Bitcoin. Ich hatte ja im Juli diesen Jahres prognostiziert, dass der Bitcoin relativ wahrscheinlich bei 20.000 Euro gegen Ende des Jahres sein dürfte. Jetzt ist er bei über 20.000, bald 22.000. Mein nächstes Ziel wäre circa 30.000 innerhalb von den nächsten 3 Monaten, wobei er dann wahrscheinlich sich ein bisschen setteln dürfte, konsolidieren und dann bis 40.000 Euro sogar hochgehen könnte. Wie gesagt, eigentlich sollte man keine Tipps geben. Das müssen die Leute, muss jeder selber mit sich ausmachen. Man macht sich da keine Freunde, weil hundertprozentig weiß man es natürlich nie. Allerdings muss ich sagen, der Bitcoin ist technisch relativ klar. Also hält sich an, wenn man sich mit den Grundlagen der technischen Analyse auseinandersetzt, dann ist der Bitcoin wirklich sehr durchschaubar. Und man muss natürlich dann wissen, dass in extremen volatilen Phasen, also nach einem extremen Kursanstieg, man nicht im Bitcoin sein sollte. Wenn man es aber mittel- bis langfristig sieht und einfach die Nerven hat, diese extreme Volatilität durchzustehen und daran glaubt und nicht mit existenziellen Größenordnungen im Bitcoin ist, dann kann man sagen, wenn man ihn drin lässt, also jetzt nach dem exponentiellen Anstieg vor drei Jahren, war es natürlich das Beste, erstmal komplett rauszugehen. Also das sollte man sich auch verinnerlichen. Traden oder Anlegen in Aktien ist nicht schwer. Die meisten befassen sich mit viel zu vielen verwirrenden Randerscheinungen. Diese ganzen Indikatoren braucht man nicht. Man muss einfach nur, also da sollte man Rüdiger Born hören, der das runterbricht auf ganz einfache Zusammenhänge. Kann man jede Woche hören auf BNP Paribas, da hat er seinen Channel und der äußert sich eigentlich sehr gut verständlich. Das ist einer, der nach Fibonacci das Ganze beurteilt. Und er sagt, wenn es in klaren Zügen nach oben geht, ja, immer wieder richtig pulst nach oben und nach unten eher, wie sagt er, krukelig oder also so verkrüppelt nach unten, aber in klaren Zügen nach oben, dann ist es so, dann sieht man das diesen Chart richtig an. Und in diesem Chart sind sämtliche Marktteilnehmer wieder gespiegelt. So, ich habe am Anfang auch gedacht, ja, mein Gott, das ist Kaffeesatzleserei, das ist ja extrem dubios, diese technische Analyse. Aber also die Erfahrung bei mir sagt, dass ich sogar auf die technische Analyse mehr gebe als auf dieses ganze Gelaber von irgendwelchen Börsenjournalisten. Wie, also Friedhelm Busch ist für mich das Musterexempel eines Börsen Geschichtenerzählers, ja, der irgendwas erzählt. Man muss natürlich hinter dem Wert, in den man reingeht, stehen und daran glauben. Und hier wäre halt zu prüfen, ja, was steckt hinter Bitcoin? Also neben vielen Altcoins, wo 80% wirklich Fraud, also Betrug oder irgendwelche dubiosen Machenschaften, so à la im Jahr 2000, wo selbst Diskotheken an die Börse gegangen sind, wo 80% des neuen Marktes, der dann auch irgendwann mal eingestellt wurde, auch aus, also wirklich Betrugsfirmen bestand. Und so ist es hier bei diesen Altcoins auch. Aber Bitcoin an sich, und da darf man sich nicht abschrecken lassen, dass viele dann sagen, oh, ein Bitcoin 20.000 Euro, das ist ja viel zu groß, ich möchte ein Ganzes haben, einen ganzen Coin und deswegen gehe ich zu Litecoin oder irgend sowas. Ja, Litecoin ist ja noch eine der seriöseren Währungen. Oder Ethereum, IOTA, Tron, Verge. Das sind die, wo ich sage, okay, da steckt vielleicht noch was dahinter. Aber dann gibt es noch vielleicht Neo auch noch und Binance Coin. Ja, da ist, das sind die. Aber es gibt diese ganz kleinen Coins, die es dann auch noch auf irgendwelchen Plattformen gibt. Weil man kann schon mal sagen, wenn man auf Binance, Coins, die auf Binance sind, sind schon geproved. Ja, das sind schon im Normalfall Coins, die nicht reiner Betrug sind. Aber dann gibt es Krypto-Trading-Plattformen, die wirklich, also gerade diese kleinen in Neuseeland und so weiter oder auf Zypern, die da gelistet sind, auf die sollte man sich nicht rein, das sind die ganz kleinen. Also, es ist völlig egal, wenn man auch nur einen Bruchteil eines Bitcoins besitzt. Ja? Ist doch völlig egal, wenn man nur einen Satoshi, so heißen dann die kleinsten Einheiten. Ich glaube, das ist dann ein Tausendstel Bitcoin besitzt. Ist egal. Also die Währung, die Bitcoin, diese Cybercurrency, der ich am meisten Vertrauen entgegenbringe, ist immer noch das Bitcoin. Auch wenn sie zeitweise Probleme hatten mit dem Algorithmus, wo man dann gesagt hat, ist ja total verrückt, die Energie, die man braucht, um diese Bitcoins zu minen. Ja, das sind ja in der Größenordnung von Kleinstädten. Aber man muss halt auch sehen, es ist dieser Trust, der dann dem Bitcoin gegenübersteht, sind nun mal diese Mining-Farmen und diese ganze Infrastruktur und diese Verbreitung weltweit. Ja, es gibt mittlerweile also Milliarden, die investiert wurden in den Bitcoin und die Infrastruktur. Und steckt hinter dem Dollar steckt auch nicht mehr als nur dieses Vertrauen. Der ist nicht mehr seit Nixon die Goldhinterlegung abgeschafft hat vom Dollar. Es steht hinter dem Dollar eigentlich auch nur das Vertrauen, dass man sagt, okay, da ist sonst keine Werte, die dahinter stecken. Ja, das ist dieses Vertrauen in den Dollar, dass der eben als Währung weltweit seine Gültigkeit hat. Bei mir war es dann zeitweise so. Und deswegen sage ich ja, dieses Traden oder jetzt sagen wir es mal rein, das Befassen mit Bitcoin spiegelt diese ganzen Entscheidungsprozesse, die man in anderen Ebenen hat, auch wieder. Ja, wenn es jetzt keine existenziellen Summen sind, die man hier setzt, sondern sagt mal, ich möchte auch dabei sein und kaufe mir jetzt meinem Einkommen entsprechend oder meinem Wohlstand entsprechend eine Anzahl von Bitcoins. Ja, also einen halben Bitcoin, ein Zehntel Bitcoin oder so. Ja, 2.000 Euro in Bitcoins anlegen, würde ich jetzt jedem raten. Und allein, um sich dann mal in diese Welt, eigentlich rate ich auch jedem, sich mit Aktien auseinanderzusetzen, weil es einfach einem diesen Erfahrungsschatz wiedergibt, indem man sich damit befasst, der ähnlich ist wie in anderen Entscheidungssituationen auch. Was meine ich damit? Ja, man wird hier auch konfrontiert mit diesem Hintergrundrauschen, mit dem ganzen Gelaber und man muss hier auch dieses Rückgrat beweisen, sich gegen diese ganzen Einflussfaktoren durchzusetzen. Dieses Rückgrat, was ich bei Elon Musk eben so bewundere, sich nicht aus der Fassung bringen lassen, sich nicht ablenken lassen von den eigenen Visionen, der eigenen Einschätzung. Und hier beim Bitcoins waren solche Schwätzer, wie zum Beispiel Julian Hosp. Ich sage ja immer, das Schlimme sind diese Schwätzer, die so Halbweisheiten verbreiten, die dann Doktor noch sind, wie Dr. Julian Hosp. Ja, der ist aber Mediziner und sonst nicht Doktor in BWL oder hat auch keinerlei Ahnung im Traden. Ja, der hat weniger Ahnung im Traden als ich. Er kennt sich ein bisschen aus mit dieser Cybercurrency-Welt. Aber wenn man wirklich einen hören will, dann muss man an Andreas Antonopoulos oder solche hören. Ja, oder vielleicht den Miller in Deutschland. Gibt es einen, der kennt sich auch gut aus, ein Schwabe. Die wirklich dann auch ein bisschen Ahnung vom Traden als solches haben. Und ist ja bei mir genau das Gleiche. Man ist natürlich geneigt, sich zu äußern. Aber ich sage, ich habe letztendlich keine Ahnung. Das sind meine Erfahrungswerte, die ich hier weitergebe. Aber ich kann weder die Cryptocurrency-Welt in ihrer Umfänglichkeit beurteilen, noch habe ich umfassend Ahnung vom Traden als solches. Aber ich habe jahrelange Erfahrung. Ja? Und ich kann sagen, viele Sachen, die einem vermittelt werden, habe ich in meiner Praxis als Trader, immerhin 10 Jahre, würde ich mich davon distanzieren. Oder muss man auch immer ambivalent sehen? Ja, zum Beispiel Money Management, habe ich ja gesagt, ist sehr kritisch, wenn man Money Management zu eng sieht. Ja, Money Management im Wesentlichen Stops, das ist es ja. Money Management verstehen die meisten drunter, dass man Stops setzen soll. Und da muss man auch wieder wissen, welche Stops sind garantierte Stops. Soll ich Stops eng ziehen? Nein, ganz weit. Dass man sagt, okay, Stops habe ich nur drin, damit ich nicht alles verliere. Aber man muss Stops sehr weit wegsetzen, sonst werden sie nur weggefischt. Ja, abgegrast. Und nochmal zum Bitcoin. Also Bitcoin, es ist wie mit dem Internet in der Anfangsphase, hatte so ein was Dubioses, ja, weil halt viele so, ja, ich wurde auch zugespammt mit irgendwelchen Bitcoin-Mails, wo man denkt, lasst mich doch in Ruhe, was sind das alles für dubiose Mails? Die waren ja auch zum Großteil, da waren irgendwelche Scharlatane, die irgendwas einem aufgedreht haben, weil es natürlich zeitweise man mit Bitcoins Riesengewinne eingetütet hatte. Also nochmal, ich glaube an den Bitcoin mittel- und langfristig. Ich glaube auch, dass er bildet nicht alle Eigenschaften einer Währung. Also den Geldschöpfungsprozess kann ich mir jetzt nicht vorstellen, wie das gehen soll, den über Bitcoin darzustellen. Ich weiß nicht, ob es Ripple noch gibt. Ja, das war ja zeitweise in Planung. Oder Banken hatten ja auch Cryptocurrencies sich damit befasst und versucht, dass sie eine Lösung finden als Alternative zum Fiat-System, also zu den herkömmlichen Währungen. Und bei mir war es zeitweise so, dass ich auch irgendwelche wirren Gedankengänge hatte, dass ich dachte, Mensch, ja, wenn man dann das mitgekriegt hat, okay, Helikoptergeld, also sprich die schmeißen, unter Helikoptergeld versteht man ja, zuerst hat ja Japan angefangen, Geld zu drucken, wie blöd, dann wurde Dollar gedruckt, auf Teufel komm raus, und dann auch Euro. Und da haben wir gesagt, okay, das irgendwann mal wird das Geld kein Wert mehr sein. Es geht ja alles in Richtung Geldentwertung irgendwann mal. Und dann, als ich mein gesamtes erspartes Geld im Bitcoin hatte, auch bin ich da sukzessive eingestiegen. Ja, am Anfang ganz vorsichtig, dann habe ich gemerkt, mein Gott, nach jedem Rücksetzer, und die waren extrem, es waren teilweise 30-40% Rücksetzer, hatte der Bitcoin das innerhalb kürzester Zeit wieder wettgemacht und weiter ausgeglichen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehe jetzt echt all in. Und dann war ich in der Bitcoin-Welt und hatte gedacht, Mensch, jetzt ist es ja wirklich krankhaft. Das war 2018, Anfang 2018, als dann der Bitcoin exponentiell nach oben ging. Dann habe ich gedacht, mein Gott, jetzt, was mache ich denn jetzt? Jetzt gehe ich raus, ist doch Bitcoin. Und dann habe ich gedacht, Mensch, aber du kannst doch auch nicht in den Fiat-Raum zurück, wenn ich jetzt wieder zurück umwandle in Euros. Die sind ja, die werden ja auch entwertet, womöglich. Und dann plötzlich sieht man die schwarzen Männchen an der Wand hochlaufen. Ja, ich habe dann wirklich meine ganzen Prinzipien außer Acht lassen, wo ich ja immer gesagt habe, okay, man muss immer mal wieder und vor allem in extremen Marktphasen muss man das Ganze ausnullen. Sagen, ich ziehe mich jetzt komplett zurück. Ich wusste bloß nicht, wohin soll ich mich denn zurückziehen? Und wenn man dann aber diese Volatilität von Bitcoin gegenüber dem Euro sieht, dann muss man sagen, ist Euro, Dollar, alle Fiat-Currencies sind im Grunde genommen, zumindest die großen, sind dann immer noch wesentlich solider und die Schwankungsbreite ist um ein wesentliches geringer als beim Bitcoin. Also wenn man beim Bitcoin instabile Marktphasen erlebt, dann ist es immer noch besser, zurückzugehen in Euro. Und wie gesagt, in dem Phase habe ich gedacht, Mensch, das Beste wird einfach sein, ich hedge. Und das Hedgen so kompliziert ist, weil man hedgt dann oft, man stellt ja dann diese Gegenposition dar, oft nur mit einem gehebelten Teil seiner Rücklagen. In dem Fall habe ich mit einem halben Bitcoin die anderen Bitcoins als Short-Positionen dargestellt und habe diesen einen halben Bitcoin als Sicherheit hinterlegt. Und als dann der Bitcoin entgegen meiner Annahme, dass er jetzt praktisch zurückgehen dürfte bei irgendwas, bei 18.000, als der Bitcoin bei 18.000 Dollar war, ist der dann nochmal nach oben durch die Decke gegangen bis 20.000 und ich war short und dann kam es halt zum Margin Call. Ja, Margin Call heißt, ich hätte Geld nachschießen müssen. Und dann, wenn ich das nicht rechtzeitig auf die Reihe kriege, dann wird einfach die Position glattgestellt. Sprich, meine Bitcoins waren in dem Moment nicht gesichert. Und dann ist dieser Fall eingetreten, der Bitcoin ist nach unten durchgerauscht, ungesichert bei mir. Deswegen sage ich, diese Hedge-Konstruktion ist viel zu komplex, würde ich nie wieder machen. Und ich habe gedacht, ja, mein Gott, das ist ja nicht einfach, nicht schwierig. Ja, da braucht man nur eine Variable übersehen für eine Situation wie in dem Fall, dass ich dachte, oh, damit habe ich ja gar nicht gerechnet, dass jetzt der Bitcoin in die andere Richtung, also noch weiter long ging, nochmal extrem um, in dem Fall waren es nochmal 20% innerhalb von ein paar Stunden. Ja, und deswegen sage ich ja, es muss immer keep it simple and stupid, KISS. Das sind diese grundsätzlichen Prinzipien. Wie genauso wie FOMO, Fear of Missing Out. Das sind die eigentlichen Sachen, die einem weiterhelfen. Oder wenn man weiß, die Weekends sind am Drücker. Ja, das war dann in dem Fall. Wenn jeder Taxifahrer über Bitcoin redet, so war es dann Anfang 2018. Dann sollte man sich aus dem Markt zurückziehen. Die ganz grundlegenden Dinge, die auch Andrea Costolani immer erzählt hatte, aber man muss sich in diesen verschiedenen Marktphasen mal die durchlebt haben und wissen, was alles passieren kann und wie man sich fühlt und wie das sich anfühlt, wenn dann solche Vollidioten wie der McAfee dann auch noch ihren Senf dazugeben. McAfee, der kiffend, voll versifft irgendwo an einem Tisch sitzt und überall seine Interviews absetzt, wo man denkt, Junge, das ist doch wirklich ein Chaot. Ja, aber das bleibt einem im Unterbewusstsein hängen. Der hat irgendwas gesagt, er wettet sein Gemächt darauf, dass der Bitcoin mindestens bei 1 Million innerhalb von den nächsten 3 Jahren sein dürfte. Und ja, das bleibt dann so im Unterbewusstsein irgendwie hängen. Ja, man muss sich da völlig davon lösen. Und sagen, Mensch, der Bitcoin ist doch wirklich ein Musterbeispiel an einem technisch sich orientierenden Chart. Ja, wenn der, klar, er pulst viel zu stark nach oben, das heißt, jetzt schon wieder, jetzt hat er aber 3 Jahre konsolidiert und dann war es klar, als der im Juli diese ersten Barrieren durchbrochen hatte, war das eigentlich, war die Wahrscheinlichkeit, dass er steigt, größer als dass er fällt. Und vor allem, dass er ein Vielfaches steigt. Ja, wenn man sagt, ich investiere 4.000 Euro in den Bitcoin. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Vielfaches nach oben mache, ich kann ja maximal 4.000 Euro verlieren. Ich kann aber ein Vielfaches von 4.000 Euro gewinnen. Und die Wahrscheinlichkeit ist aufgrund des Chartbildes sehr groß, dass er in die Richtung 20.000 Euro wieder gehen dürfte. Also das wäre das Fünffache nach oben und maximal den Komplettbetrag verlieren. Wir sind ja nicht im Future-Handel, wo man nachschießen muss. Das ist dann bei 4.000 Euro ist dann halt Schluss. Dann habe ich alles verloren. Und es ist auch unwahrscheinlich, nachdem er schon mehrfach den Boden angetestet hatte, wo man sagt, okay, es ist jetzt, er dürfte jetzt, also sprich, für mich war das, ja, aber selbst wenn man dann das alles weiß, ich hatte im Jahr 2013, hatte ich gesagt, okay, es gibt 3 Werte, in die ich reingehen würde. Amazon, Tesla und Bitcoin. Und vielleicht noch in den S&P. Ja. Und was habe ich gemacht? Ja, ich hatte dann halt das Problem, dass ich nicht genug Kapital hatte. Ja, man muss natürlich auch Kapital haben, um solche Spielchen betreiben zu können. Aber gut, ich sehe das Ganze ja jetzt unter dem Aspekt Schulung für Entscheidungsfindung und noch nicht mal unter Gewinnmaximierung, sondern zu sagen, man sollte sich mit Aktien und mit Bitcoin befassen, weil man damit es lernt, mit Entscheidungssituationen umzugehen. Und vor allem, was ich ja sage, wenn ich auf eine Bühne gerufen werden würde und sage, sag mir das Wichtigste, der wichtigste Lebenstipp, den du geben würdest, was wäre das? So à la Churchill, den sie in die Royal Albert Hall eingeladen hatten im Jahr 1900, wann war das? 42 oder was? Und haben ihn gefragt, was ist die Essenz deiner Lebenserfahrung? Was würdest du empfehlen? Welchen Tipp würdest du geben? Dann hat er gesagt, also es wird ja gemunkelt, er hätte nur einen Satz gesagt und dann wäre er wieder von der Bühne gestiegen. Und der Satz bei ihm war, never, never, never give in. Ja, manche sagen auch, er hätte gesagt, give up, aber es ist bewiesen. Give in heißt ja nicht, gebe nicht auf, sondern gib nicht nach. Aber das war sein, ist ja egal. Was würde ich sagen, wenn ich auf die Bühne draufsteigen würde und sagen, dann würde ich sagen, höre nie, nie, nie auf externe Berater. Ja, auf der anderen Seite rate ich auf jeden Fall Berater anzuhören, Also sich eine Vielzahl von Beratern heranzuholen, um Impulse zu bekommen, aber dann auf keinen Fall denen hörig zu folgen. Man muss das selber wissen. Und zwar möglichst schon diese Erfahrungen schon früher sammeln. Ja, und man kann auch oft nicht sich programmieren für solche Situationen. Man muss auch solche Phasen durchlebt haben, wo man sagt, okay, ich bin jetzt in einer Situation, wo ich nicht automatisch abspulen kann, wo ich noch nicht programmiert bin, wo ich jetzt mich im Grunde genommen mit meinem gesunden Menschenverstand neu orientieren muss jetzt in dieser Situation. Ja, das ist dann vergleichbar wie in Bad Kleinen. Da haben sie diese GSG 9, die dann ihre Kommandosprache hatte, und man kann eben nicht, man muss manchmal auch, sagen wir mal, nicht nur in Kommandosprache sprechen, wenn man es so will, also in genau vorgefertigten Routinen sich bewegen, sondern dann sagen, okay, jetzt muss ich halt flexibel und kreativ in der Situation sein und dann unter Umständen auch mal von der Kommandosprache abweichen. Also das ist natürlich immer im übertragenen Sinn, was ich hier meine. Wir hatten mal bei der Bundeswehr eine Löschübung. Wir sollten einen Löschzug darstellen. Es waren so 7 Mann, waren wir. Also das war jetzt kein Zug, sondern eine Löschgruppe. Also jedenfalls, ich war da der, weil ich halt der Älteste war, nicht unbedingt der Kompetenteste, aber wurde ich halt eingeteilt als Mannschaftsführer und Gruppenführer. Ja. Und unsere Gruppe, die da war eben angesagt, das Ganze in vorgefertigten Kommandosprache der Gruppe mitzuteilen. So, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das genau ging. 3 Längen Marsch, diese Richtung oder so ähnlich, ja, und dann mussten die ihre Löschschläuche ausrollen und zusammenstecken. Und dann plötzlich hieß es, ja, also das war eine virtuelle Feuer, ja, wir haben dann ein imaginäres Feuer gelöscht und dann sind die da auch mit auf ihre Leiter hoch und ich musste das halt aus der Distanz beobachten und dann hat mir dann dieser Leutnant und Oberleutnant war es, glaube ich, am Flugplatz, wo ich war in Laupheim, da hat es hohe Dienstgrade, nur so, da war das nichts Besonderes, ein Oberleutnant, ja. Also wir hatten nur Offiziere überall. Das war, glaube ich, sogar auch noch ein Fachoffizier, ja. Aber jedenfalls, der hat mir dann gesagt, ja, hier, neues Feuer, hier, 30 Meter weiter rechts, ist ein neuer Brandherd aufgetaucht, jetzt gib mal deiner Mannschaft hier durch, dass sie den auch noch löschen sollen. Und dann habe ich mir überlegt, sag mal, ich weiß da jetzt gar keine Kommandosprache für den Fall. Und dann habe ich einfach hochgeschrien, wie mir der Schnabel gewachsen war. Neuer Feuerausbruch, 10 Meter weiter rechts, löscht. Ja, es geht einfach rüber und lösche es. Ja, muss man dann halt auch sagen, okay, wenn mir jetzt da nicht diese Worte einfallen. Damit will ich sagen, wie in Bad Kleinen, dass die dann sich irritiert waren, wenn sie plötzlich nicht eine Situation vorfanden, die sie einfach abspulen konnten. Ja, das ist ja dann komplett schiefgelaufen, weil eben wegen ihrer Kommandosprache, die dann irritierend war. Der eine hat gesagt, Einsatz findet statt, und der andere hat verstanden, Einsatz findet nicht statt oder umgekehrt. Ja, weil ein paar Silben verschluckt wurden. Da hätte man halt zur Klärung bei sowas Wichtigem nochmal sagen müssen, so wie ich jetzt sagen, egal wie, ich bring's jetzt ihm halt rüber, auch wenn es nicht die absolut korrekte Kommandosprache ist. Darüber einfach da löschen, ja. Und so ist es hier auch im Bitcoin, dass man dann plötzlich sich in einem Terrain befindet, wo man nicht irgendwas abspulen kann, wo man dann völlig neu entscheiden muss und sagt, okay, ich befinde mich hier in einer noch nie dagewesenen Situation, die ich bisher noch nie hatte. Aber was kann ich jetzt machen? Ich muss jetzt einfach außerhalb meines Erfahrungsschatzes agieren und womöglich auch noch schnell und sagen, entweder ziehe ich jetzt komplett raus, weil es mir zu viele unbestimmte Variablen sind. Ich blicke jetzt gar nicht mehr durch. Es geht hier hoch und runter. Und ich weiß nicht, was ist jetzt, damals hieß es, die Winkelfoss-Twins würden jetzt einen Future herausbringen. Ja, also sprich, jetzt würden wirklich die Strong Hands reingehen. Ja, aber das muss man halt auch sehen. Die Strong Hands hatten in dem Fall die Fähigkeit, eben Short zu gehen. Und das war klar. Eigentlich muss man dann immer sagen, was ist gesund für den Chart, wenn man immer sich so verhält, dass man sagt, überproportionale Steigungen muss man rausnehmen. Also wenn man immer so tradet oder so Positionen aufbaut oder abbaut, dass es einer Egalisierung des Charts gut tut, dann liegt man richtig. Wenn man merkt, okay, er ist überproportional gestiegen, dann nicht FOMO, Fear of Missing Out. Bei mir ist es ja teilweise so gewesen, ich war ja mit riesen, also für meine Verhältnisse, mit riesen Positionen in Altcoins drin, in dem Fall in IOTA, und hatte sogar ein Voice übers Handy, ein Voice Control. Das heißt, es kam mitten in der Nacht um 3 Uhr die Meldung, IOTA up from 300 to 1200. Da dachte ich, was, vervierfacht, über Nacht? Und ich hatte das voll mitgenommen und ich säcke, weil ich dann dachte, Mensch, ich bin ja bloß mit 1000 Euro drin, hatte also praktisch innerhalb von über Nacht 4000 Euro gemacht, also 3000, also vervierfacht, und dachte dann, au Scheiße, und ich bin bloß mit 1000 drin, ja, ich hätte ja auch in die Positionen in CFDs nehmen können, da hätte ich einen Hebel mit 3 reinnehmen können, Mensch. Und ich war ja nur, und dann habe ich noch in der Nacht, habe ich mich an PC gesetzt und habe das umgeschichtet, auf also überwiesen von Binance zu Bitfinex, weil ich da eben einen Dreierhebel noch ansetzen konnte und bin dann in den IOTA mit einem Dreierhebel rein, mit den kompletten 4.000, ja, ich hatte dann einen Gegenwert, 4.000 IOTA mit einem Dreierhebel, heißt dann, ich konnte dann bis zu 12 darstellen und dann ging es nach unten. Ja, super, dann habe ich mehr Verluste gemacht, als ich vorher Gewinne gemacht habe. Also totaler Schwachsinn, das ist halt, wenn man keine Erfahrung hat und dann greedy wird, ja, das sagen sie auch immer. Man muss immer nicht dann gierig werden und nicht völlig maßlos. Immer ganz ruhig. Und wenn das Ganze hektisch wird, dann raus. Das sind diese grundsätzlichen Verhaltensregeln, die aber auch für sonstige Entscheidungssituationen gelten. Eine andere Erfahrung, die ich gemacht habe, ist halt, wenn man in Entscheidung unter Zeitknappheit, ja, wo man dann denkt, okay, ich muss mich jetzt halt irgendwann mal für eine Richtung entscheiden. Ich kann hier nicht immer hin und her eiern. So ist es mir passiert. Ich war mit meinem Vater und mit Karl-Hermann Schmidt langlaufen. Und ich wollte abkürzen, was weiß ich. Eigentlich war ich schon ziemlich erschöpft. Und habe gedacht, okay, ich kürze jetzt hier ein bisschen ab und ich weiß ja grob, wo das Auto ist. Ja, und plötzlich stand ich allein im Wald und wusste auch nicht, dann war ich an einer Loipe angekommen, wusste nicht, geht es jetzt rechts oder links? Wo war jetzt das Auto? Dann habe ich gedacht, okay, ich muss mich jetzt halt für eine Richtung mal entscheiden. Und dann bin ich losgelaufen, 1 Kilometer, 2 Kilometer, habe ich gesagt, so weit war doch das nicht. Ja, mit Langlaufski auf der Loipe kann man mehr und schneller Distanz zurücklegen als beim Joggen, weil das gleitet ja dann in dieser vereisten Loipe. Es war minus 10 Grad oder so. Als Temperatur war nicht das Problem. Aber nach 2 Kilometern habe ich gedacht, scheiße, das war doch, habe ich mich doch für die falsche Richtung entschieden. Jetzt, dann war es doch die andere. Dann bin ich wieder in die andere Richtung, also die 2 Kilometer, die ich jetzt gerade gelaufen war, wieder in die andere Richtung. Und bin auch gelaufen, dann nochmal 1 Kilometer, 2 Kilometer in die andere Richtung. Da habe ich gedacht, Mensch, das gibt's doch nicht. Mittlerweile war schon eine halbe Stunde rum. Ja, immerhin war ich jetzt schon 6 Kilometer gelaufen. Und habe ich gedacht, ich kann jetzt nicht wieder in die andere Richtung. Jetzt muss ich so weit laufen, bis ich mir ganz sicher bin, dass es die richtige Richtung ist. Dann bin ich 3-4 Kilometer in die andere Richtung, habe ich gedacht, bis ich an eine Straße kam, habe ich gedacht, dann war es doch die andere Richtung. Also wieder in die andere Richtung, dann die 4 Kilometer wieder zurück und dann nochmal die 2 und dann war es unmittelbar nach den, war dann das Auto und ich völlig erschöpft. Ich war dann über 10 Kilometer nochmal gelaufen, nachdem wir schon, und die anderen beiden haben die sich aufgeregt. Die hatten schon ihren Tee getrunken und ihre Salamibrote gegessen, ja, und haben halt dann praktisch eine Dreiviertelstunde haben die auf mich gewartet, ja, und haben sich so geärgert. Und dann habe ich gesagt, ich tut mir total leid, aber ich wusste echt nicht, erst rechts, dann links, dann rechts, dann links. Und diese Erfahrung hatte ich gedacht, okay, manchmal muss man dann halt einfach an seiner gemachten Entscheidung festhalten und sagen, okay, jetzt habe ich mich entschieden, jetzt ziehe ich das durch, fertig. War dann im Jahr 2013 leider die falsche Situation. Vor allem, wenn man halt mit Menschen zu tun hat, die dann das gnadenlos ausnutzen, wenn sie merken, okay, dem geht jetzt die Luft aus. In dem Fall Wilhelm, ja, der gemerkt hat, okay, der springt nicht mehr ab, der bleibt jetzt hier. Und da muss man dann halt sagen, okay, wenn einer dann am Notartermin noch rumschachert, ja, muss man sagen, okay, jetzt reicht's, Schluss, aus, jetzt springe ich doch ab in die andere Richtung. Und man muss sagen, wenn man zum ersten Mal merkt, dass es die falsche, oder wenn man zum ersten Mal merkt, okay, ich kann noch abspringen, wenn man dann massiv, ja, zum ersten Mal ist noch die Möglichkeit da, man muss dann halt richtig beherzt in die andere Richtung gehen. Ich sage immer, wenn man zum ersten Mal merkt, dass es falsch ist, ist es noch nicht zu spät. Ja, dann muss man halt umswitchen nochmal. Aber dann wirklich beherzt und richtig dahinter stehen. Das sind halt viele so Lebensregeln, die man dann merkt, aber die man auch durchlebt haben muss. Und es ist dann schwierig, das rüberzubringen, diese ganzen Gefühlswelten und diese Prinzipien. Weil wie gesagt, es ist oft ist halt schwierig, rechts oder links. Und oft ist beides so halb richtig. Ja, man muss aber sagen, man muss das schon dann für die jeweilige Situation adaptieren. Jetzt wie mit diesen Ratgebern. Diffuse Hintergrundrauschen, was man dann hört, alle möglichen Ratschläge und so, muss man sich völlig davon lösen können und richtig eiskalt an seinen eigenen Prinzipien festhalten. Und so ist es jetzt hier, würde ich sagen, ja, es ist klar, der Bitcoin, es ist sowas von klar, meiner Meinung nach, ja, klar wie Kloßbrühe, dass der auf 40.000 Euro hochgeht, und zwar wahrscheinlich schon innerhalb von einem Jahr. Und es ist aber auch klar, also wenn man den Chart einfach nur anschaut, rein optisch, rein wenn ein Gefühl für Ästhetik, das ist ja letztendlich Fibonacci, es sind dieses, man muss einfach Rüdiger Born folgen. Der kann es super gut vermitteln, dass man einfach ein natürliches Gefühl für diese Ästhetik hat, dieses Charts, und sagt, okay, das ist durchaus denkbar, Richtung 40.000. Und dann wird er sich wahrscheinlich wieder setteln. Und der Konsolidierungsprozess hat jetzt 3 Jahre angedauert. In der Zeit, ja, also wie gesagt, ich habe, brauchen wir ja nur meinen Podcast Bitcoin vom Juli anhören. Da habe ich das ja schon prognostiziert. Relativ wahrscheinlich bricht er hier durch und es geht mindestens bis 20.000 bis Ende diesen Jahres ist eingetreten. Ja, ärgerlich ist halt, wenn man selber überall eigentlich richtig lag mit den ganzen Prognosen, aber selber kein Geld hat, um zu partizipieren. Das ist, was mich so ohne Ende fuchst. Ja, ja. Und wie gesagt, man kann jetzt in diesen Bitcoin, würde ich sagen, wenn man einfach liegen lässt, 3-4 Jahre, das ist immer dieser Horizont. Ja, also jetzt kann man auch noch reingehen, weil wie gesagt, es ist ja jetzt kein, dieser Peak vor 3 Jahren war er ja schon mal bei 20.000. Ja, also man könnte jetzt noch reingehen. Allerdings, wenn er dann mal bei 24.000 oder 30.000 ist, würde ich nicht mehr reingehen. Ja, dann lieber auf einen Rücksetzer warten. Wobei, jetzt glaube ich nicht, dass er jetzt in den nächsten Wochen zu einem Rücksetzer kommt. Der Puls nach oben ist so stark, der wird relativ schnell bei 30.000 Euro ankommen. Ja, das sind halt dieses, wie gesagt, muss jeder selber wissen, weil man muss ja dann auch diese Nerven haben, das zu durchstehen. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe an Tesla geglaubt die ganze Zeit, aber als er dann wirklich durch alle Begrenzungen nach unten durchgerauscht ist vor 3 Jahren, muss man sich den Chart anschauen. Das sieht man jetzt gar nicht mehr, Schwankungen, weil im Verhältnis zu dem, was er jetzt gestiegen ist, sind die anderen nur eine Linie. Ja? Und vor allem wurde ja neu berechnet, das heißt, die ursprünglichen Zahlen stimmen jetzt gar nicht mehr. Aber damals war es halt so, dass dann Kollegen von Mercedes-Benz, hier mein Tenniskollege, den ich dann immer frage, der so überzeugt auf mich eingeredet hat, ja, geh raus, das bringt doch nichts, der Tesla hat überhaupt keinen Wert und so weiter. Und dann muss man, wenn man dann halt nicht dieses Rückgrat hat, wie es dieser Elon Musk hat, dann bricht man dann ein und denkt, scheiße, das ist doch. Und dann denkt man sich, Mensch, ja, vielleicht ist ja doch so, dass Porsche, wenn die jetzt mit dem Taycan rauskommen, dann werden die wahrscheinlich Tesla das fürchten lernen und so weiter, ja. Ja, und was war? Ich bin dann raus. Im tiefsten Punkt bin ich raus. Also genau verkehrt. Anstatt zu sagen, ich glaube an Tesla und ich bleibe da drin. Ich sehe das als Investment, in dem Fall fundamental. Mir ist es egal, was der Chart macht, ja. Ja, und dann hätten wir es verzehnfacht, wenn ich da ich war ja nur mit geringen Beträgen drin, aber 2.000, 3.000 Euro mal 10 wären 30.000 Euro. Hätte ich gerne mitgenommen. Ja, man hätte danach nicht ausgesorgt gehabt, aber wären wir mit 30.000 Euro reingegangen, mal 10, 300.000 Euro, da kann man sagen, da hätten wir schon fast ausgesorgt. Ja, da kann man sagen, das wäre dann schon, und diese 300.000 Euro dann jetzt in Bitcoin rein im Juli. Obwohl, das lief ja parallel, mehr oder weniger. Ja, von mir aus auch jetzt noch. Mit 300.000 Euro dann jetzt in Bitcoin rein und das auch nochmal verdoppelt. Bis Mitte nächsten Jahres auf 30.000, 40.000. Ja, okay. Also jedenfalls, diese Dummschwätzer, das sind zum Beispiel auch auf Twitter. Mein Gott, waren das wirklich, wo sich jeder äußern kann, das wie auf Wall Street Online, da waren auch immer solche, also wirklich ohne jegliche Basis, die da so euphorische Weekends, ja, das sind die, Und da ist dann besser für fundamentale Analyse, dass man einfach echte Koryphäen anhört. Markus Miller heißt er, glaube ich, oder Andreas Antonopoulos, oder es gibt noch mal so ein Blonder. Ja, also wie gesagt, dass man, es ist halt dann schwierig, diese wirklichen Koryphäen von denen. Und dann muss man halt unterscheiden. Der Julian Hosp kennt ja die Branche, also Bitcoin und die ganzen Zusammenhänge kennt er ja schon ganz gut. Das kann man ihm ja nicht abstreiten. Hat er sich ja damit auseinandergesetzt. Aber vom Traden hat er keine Ahnung. Und da muss man halt differenzieren. Sagen, wenn er dann, man kann das ganz strategisch sagen, dass er das begründet, wieso der Bitcoin seine Existenzberechtigung hat und dass das, dass da auch diese grundsätzlichen Kriterien, die man an eine Währung stellt, beim Bitcoin durchaus vorhanden sind, aber auf keinen Fall so einem in Bezug auf kurzfristige, mittelfristige Trading Ratschläge folgen. Da muss man selber dahinter stehen. Ja, wie gesagt, das sind meine Hinweise, die jetzt ganz diffus eigentlich nur diese Verhaltensmuster eigentlich aus meiner Sicht darstellen, denen man oder diese Psychosituationen, denen man hier ausgesetzt ist und denen man dann, die man durchstehen muss. Ja. Okay, das meine Einschätzung zum Bitcoin.